Hallo und herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Schönen guten Morgen zusammen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können. Die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und möchte es euch heute einfach hier auch zusprechen und sehe mich heute in der Funktion, Gottes Trost an euch weiterzugeben. Das ist mir in der Vorbereitung ganz bewusst geworden, dass es nicht einfach nur eine Predigt ist, dass ich jetzt nicht einfach nur irgendwas erzählen soll aus der Bibel, sondern dass ich wirklich heute hier bin, um diesen Trost euch weiterzugeben. Dass ich, was ich euch jetzt hier vorgelesen habe, Paulus hat es geschrieben im 2. Korintherbrief, das ist das erste Kapitel, an die Korinther, die selber in Schwierigkeiten steckten, und hat ihnen da Gottes Trost zugesprochen. Sie waren, also die Korinther, wie auch Paulus, immer wieder in extremen Schwierigkeiten. Und Paulus berichtet auch hier weiter, dass er selber in so großen Schwierigkeiten war, dass er gedacht hat, jetzt ist das Leben zu Ende. Wenn man die Verse weiter liest, heißt es da im Vers 8, denn wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir am Leben verzagten. Er verzagte schon am Leben, er gedacht, da kommt er nicht mehr raus. Aber jetzt wollte er diesen Trost, den er von Gott empfangen hat, weitergeben an die Gemeinde in Korinth. Ja, Trost. Trost selber, ich lese mal hier eine kurze Zusammenfassung, was Trost so umgangssprachlich ist. Es ist eine zwischenmenschliche Beziehung, Zuwendung an jemanden, der trauert oder anderen seelischen bzw. körperlichen Schmerz zu ertragen hat. Derjenige wird getröstet. Trost kann durch Worte, Gesten, Berührung gespendet werden. Der Schmerz und die Traurigkeit des Getrösteten sollen gelindert werden. Er soll spüren, dass er nicht alleine gelassen ist. Seine seelische Verfassung soll gestärkt werden. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Trost benötigt hat. Ich glaube, da können alle mitreden. Und vielleicht haben auch die meisten von euch schon mal jemanden Trost gespendet. Ja, wir bedürfen oft in unserem Leben des Trostes, weil das Leben einfach schwer ist. Das Leben ist schwer. Neulich habe ich auch eine Predigt angehört, da ging es auch um dieses Thema, die Frage, warum ist unser Leben so schwer? Warum ist unser Leben so schwer? Die Frage stellt man sich ja oft, stellen sich Christen wie auch Nicht-Christen, warum ist das Leben so schwer? Manchmal gibt es dann auch diese Kritik an Gott, warum kann denn Gott das alles zulassen oder warum lässt er denn das alles zu, dass das Leben so schwer ist, so beschwerlich, dass wir in körperlichen, seelischen Schmerzen verfallen, ganz in persönlichen Bereichen oder jetzt auch global in einer Pandemie. Ja, wie kann Gott es zulassen? Aber ich kann euch eins sagen, Gott hat keine Schuld. Die müssen wir bei uns selber suchen. Der Sündenfall, damit begann das Übel. Adam und Eva wurden aus dem Garten Eden, aus dem Paradies verwiesen und damit begann das Übel. Und Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. In der Ewigkeit, im neuen Jerusalem. Jesus hat gesagt, in der Offenbarung steht es, siehe, ich mache alles neu. Er wird alles neu machen. Und das ist das neue Jerusalem, wird dort beschrieben, das auf die Erde herabkommt, wo wir mit Gott zusammen leben werden, die Christen, die ihn kennen. Und da ist alles neu. Aber jetzt leben wir in dieser Zwischenzeit. Wir sind aus dem Paradies vertrieben, sind in der Welt, wo wir eigentlich nicht hingehören, sind aber noch nicht zu Hause. Und in der Welt, da habt ihr Bedrängnis, in der Welt, da habt ihr Angst, hat Jesus auch gesagt. Das ist ein Fakt. Weil wir allen Bedrängnissen und Bedrohungen ausgesetzt sind, Gläubige oder Nichtgläubige, und das Ganze wurde verursacht durch den Sündenfall. Und jetzt sind wir alle nicht so besonders gute Menschen, das ist ganz klar, sollte jedem klar sein, dass das Thema noch nicht durch ist. Und wir haben ja zum Beispiel in der Bibel ein schönes Buch vom Hiob, der arme Tropf. Es ist ja eigentlich schrecklich zu lesen, was dem widerfährt, der so viel verliert, sein ganzes Hab und Gut, seine Familie, dem es wirklich ganz arg geht, der am Boden ist, der in Sack und Asche liegt. Und wer das Hiob-Buch kennt, der weiß, es ist irgendwie eine blöde Geschichte. Da denkt man, was ist denn da los? Gott spricht hier mit Satan und Satan will ihn herausfordern und will auf den Hiob zugreifen und Gott lässt es wirklich zu. Dass man dann denken kann, ist es wirklich dann vielleicht doch berechtigt? Warum lässt Gott das alles zu? Ja, aber die Sache ist ja, auch Hiob ist ein Sünder. Auch wenn es da heißt, er ist gottesfürchtig, er ist fromm und er meidet das Böse. Aber er lebt auch in der Welt, in der gefallenen Welt. Und der Fürst der Welt, der Satan, hat Zugriff. Wir lesen das auch dort. Er sagt, ja, du kannst verwalten oder greif an sein Hab und Gut. Dann sagt er, geh an seine Gesundheit, weil der Teufel fordert ihn heraus. Fordert Gott heraus. Wart nur, wenn ich ihn an die Gesundheit gehe, dann wird er dir abschwören. Macht Hiob nicht. Aber Gott sagt, aber geh ihm nicht ans Leben, weil das gehört ihm. Seine Seele gehört ihm. Und es ist heute immer noch so. Der Fürst der Welt, der hat hier genug zu tun. Der hat Zugriff auf die Welt, auf den Mammon. Wir werden zugeschüttet mit allem Möglichen. Wenn es uns dann weggenommen wird, dann wird's ganz, dann verfallen wir auch in Krisen. Auch wenn unsere Gesundheit angegriffen wird, ist es eine Katastrophe. Vor allem, wenn es auch unsere Familienangehörigen betrifft, liebe Menschen betrifft, wo wir machtlos sind oft, nicht eingreifen können. Vielen Dingen können wir auch nicht mehr eingreifen. Es ist ja auch so eine Sache, dass wir, solange wir meinen, wir haben selber was in der Hand, und das haben wir leider oft genug, das Gefühl, wir haben selber was in der Hand, da denken wir noch gar nicht so stark an Trost, weil wir ja noch machen können. Ne? Solange du irgendein Problem noch irgendwie lösen kannst, dann fühlt man sich ja ganz gut dabei. Man kommt raus aus eigener Kraft und das ist in uns, das ist ganz normal. Wir versuchen das. Ist auch ganz gut, dass wir das versuchen. Aber oft gelingt es einfach nicht. Und dann, wenn euch der Boden mal unter den Füßen weggezogen wird, wenn ihr in einer Situation seid, eben wie Paulus das auch beschrieben hat, vielleicht wo es um Leben und Tod geht, um euer Eigenleben vielleicht oder das Leben eines Angehörigen, eines lieben Menschen, um existenzielle Ängste, das kann auch im Beruf sein, das kann alles Mögliche sein, dann bist du ohnmächtig, dann stehst du da wie das Kaninchen vor der Schlange. Und da ist wirklich der Schmerz, der seelische Zustand, in dem du dich befindest, nicht mehr zu ertragen. Da brauchst du wirklich Trost. Und da darfst du froh sein und glücklich dich schätzen, wenn du jemand hast, der dir Trost spendet. Gott ist der Vater des Trostes. Gott ist der Gott des Trostes. Aber er beruft uns auch zu trösten. Er setzt uns ein. Wir geben seinen Trost weiter. So wie Paulus es den Trost Gottes weitergegeben hat. Er musste selber leiden. Er sagt, ich habe selber in vielen gelitten, damit ich euch den Trost weitergeben kann, den ich erfahren habe. Deswegen sind auch manchmal solche schmerzlichen Erfahrungen sind auch für irgendwas gut. Auch wenn man sie im Moment nicht entdeckt. Aber worin man selber gelitten hat, kann man auch jemand anderen trösten, wenn man diese Erfahrung gemacht hat. Jesus zum Beispiel, der auch in allem gelitten hat, steht auch im Hebräerbrief, denn er musste in allem gleich werden, den Brüdern, damit er ihnen helfen kann, wenn sie bedrängt werden, in der Verfolgung sind. Wir haben das auch im Gebet heute gehört, die Verfolgung der Christen. Damals ging es auch vorwiegend um Verfolgung. Sie wurden wegen ihres Glaubens verfolgt und drangsaliert. Und Jesus hat es alles erlebt. Er hat alles erlebt. Er hat den Widerstand seiner Familie erlebt. Er hat den Verrat von seinen Freunden und Jüngern erlebt. Er ist geschlagen und gemartert und gefoltert worden und ans Kreuz geschlagen worden. Wegen nichts. Er ist der Einzige, der sündlos war und ist. Und warum hat er das gemacht? Aus Liebe zu uns. Und wisst ihr, diese Erfahrung, alleine zu wissen, für mich ist Jesus ganz persönlich gestorben am Kreuz auf Golgatha, das ist ein Wahnsinnstrost. Das fällt mir immer wieder mal in Situationen ein, wo ich dann auch nimmer weiter weiß. Ich habe das in meinem Leben, hatte ich drei ganz klare Bilder vor meinem Auge, wo ich wirklich auch in einer aussichtslosen Notlage war, wo ich zu Gott geschrien habe. Und das Wissen darum, Jesus ist für mich gestorben, der hat gelitten, dann wird mein Problem plötzlich wieder kleiner. Und ich weiß, da ist jemand. Da ist jemand. Und wisst ihr, wie heilsam es ist, einfach zu jemand hinzuschreien. Ja, jemand, der Gott nicht kennt, der Christus nicht kennt, der kann sich an die Wand stellen und kann die Wand anschreien. Die wird ihm aber nicht antworten. Und Gott wird antworten, auch wenn wir ihn nicht leibhaftig erleben, aber er wird antworten durch sein Wort, durch Geschwister. Man kann trösten in Bibelversen. Es gibt so viele wunderbare Bibelverse. Wenn jemand in Not ist, jemanden einfach mal wirklich, wenn man es ernst meint, sich Gedanken machen über seine Situation, ihm einfach mal einen Bibelvers zusprechen. Diesen Trost, der darin steckt. Wir haben so viele tröstende Worte in der Bibel für viele Situationen. So können wir selber zum Tröster werden. Aber durch Gott. Gott ist der, der es gibt. Wir dürfen es gerne weitergeben. Und ich habe eben vorhin gerade kurz erwähnt, vielleicht das eine oder andere Beispiel. Als unsere erste Tochter geboren wurde, das war eine Katastrophe, das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Weiß ich jetzt vielleicht nicht mehr ganz, vielleicht waren noch ein paar andere Schlechte auch noch dabei, aber zumindest an dem Tag war ich verzweifelt auf der Straße gestanden vor der Klinik und habe zu Gott geschrien und habe gesagt, Herr, das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Und ich war nicht gläubig. Ich kannte Jesus noch nicht. Ich war noch nicht bekehrter Christ. Aber ich wusste, es ging, also vielleicht greife ich mal kurz zurück, dass ihr auch wisst, von was redet ihr denn da eigentlich. Wir haben uns natürlich gefreut, unser erstes Kind, ist ja klar, man geht in die Klinik, denkt man, wow, hey, super, jetzt bin ich bei der Geburt dabei und dann haben wir zu zweit unser Baby dann im Arm. Ja, und es hat überhaupt nichts geklappt. Es gab so große Komplikationen die ganze Nacht, die Vera hat unter so schlimmen Wehen gelitten, die eingeleitet werden mussten. Ich habe meine Frau so noch nie gesehen, die ist sehr robust und die hat vor Schmerzen geschrien und ich konnte es nicht mehr aushalten. Bin dann mal raus, habe zu Gott gefleht. Wisst ihr, obwohl ich Gott nicht kannte, aber irgendwas wusste in mir, da ist jemand. Und ich habe hier niemanden. Ich muss zu Gott schreien. Und es wurde immer schlimmer und zum Schluss wurde dann eine Notoperation eingeleitet, weil dann ein hohes Fieber eintrat, Geburtsstillstand. Ja, und der Fakt war, ich war dann unten, dann kam dann die Notarzt, wurde meine Tochter abgeholt. Die konnte ich kurz sehen. Die wurde in eine Klinik gebracht und meine Frau war in der anderen Klinik. Und ich stand dann unten vor der Klinik, habe geweint und habe zu Gott geschrien. Ist ja so schnell, kann sich das Leben verändern. Du bist in einem Moment noch happy, hey, unser Kind kommt und auf einmal bricht alles zusammen. Ja, aber wir haben es geschafft. Sie haben überlebt. Ich bin dankbar. Vielleicht war das der Grundstein, wo ich vielleicht so zu Gott einen Schritt gemacht habe, weil ich zu ihm geschrien habe. Er hat gesagt, okay, ich will dir begegnen. Es ist seine Zusage. Wer mich sucht, von dem will er sich finden lassen. Und ich bin auch, weiß gar nicht mehr, 2-3 Jahre später zum Glauben gekommen. Meine Frau hat ja auch, die meisten wissen es von euch, später auch vor ein paar Jahren eine Krebsdiagnose bekommen, die nicht sehr besonders erfreulich war, musste operiert werden, musste dann nochmal operiert werden. Dann war die Diagnose, es ist schon Stadium 3, das ist also keine besonders gute Prognose, weil es ein sehr aggressiver Krebs war. Und dann war sie in der Klinik und musste nochmal operiert werden, dann mussten Lymphknoten entfernt werden und da saß ich zu Hause an dem Tag und da war meine Tochter dabei, das ist die Jüngere. Und dann sage ich zu ihr auf einmal, was mache ich hier eigentlich? Ich will ins Krankenhaus, aber ich konnte da eigentlich gar nicht hin, weil ich konnte ja nichts machen. Wir waren halt da zu zweit gesessen und plötzlich fange ich das Heulen an, weil ich auch wieder diese Angst hatte, mir ist der Boden plötzlich unter den Füßen weg. Ich dachte, vielleicht stirbt sie, vielleicht verliere ich sie. Wisst ihr, diese Ohnmacht, man kann nichts machen. Aber wisst ihr, das war auch da dieser Trost. Da war ich Christ, Gott sei Dank, weiß um Jesus, weiß um sein Dasein, weiß, dass er über sie wacht, dass er über mich wacht. Meine Tochter war da, wir haben gemeinsam gebetet und das war was ganz was anderes. Wenn du alleine auf dem Flur stehst, Gott gar nicht kennst, schreist halt mal raus, war in dem Fall war richtig, aber das war ein anderer Trost, wo ich Gott kannte und wusste, der ist da, der tröstet mich. Und egal wie es ausgeht, er bringt mich nach Hause und er bringt auch meine Frau nach Hause, ins neue Jerusalem, in die Ewigkeit, zu ihm, da, wo keine Träne und kein Schmerz mehr sein wird, das zu wissen, tröstet. Und meine Tochter bei mir zu haben, die mit mir betet. Jemanden, der an der Seite ist, der mit dir betet. Der einfach nur schweigt, vielleicht in dem Moment. Nur mit dir zusammen Gebet spricht. Du brauchst manchmal keine Worte. So wie es Hiobs Freunde gemacht haben. Die kamen am Anfang, haben sich auch in Sack und Asche dazugesetzt, wo er draußen in seinem Elend harrte, 7 Tage aus, haben sie mit ihm ausgeharrt. Und das war gut. Als sie dann allerdings versucht haben zu erklären, dann war es nimmer gut. Das braucht man vielleicht auch manchmal nicht. Irgendwie, dass jemand einem dann erklärt, warum das jetzt so ist. Ja, Gott weist sie auch zurecht, sagt, ihr seid aber leidige Tröster. Weil sie irgendwie dem Hiob eine Sünde anhängen wollten, die er zugeben muss, weil sonst wäre er nicht in dem Elend. Aber zunächst sind sie mal da. Und das ist wichtig, dass jemand da ist. Und so beruft uns auch Gott untereinander, Tröster zu sein, einander zu trösten, in dem, wo wir selber gelitten haben. So wie es auch Paulus hier beschreibt. Im Jesaja steht auch ein schöner, das ist im Kapitel 66, Vers 13, ein schöner Satz, da da spricht Gott: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Der erste Teil war, glaube ich, 2016 Mal Jahreslosung. Wer das noch weiß, ist schon ein paar Jahre her. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Das ist eine Situation, wo die Juden gerade aus der babylonischen Gefangenschaft, aus dem Exil wieder zurückkamen nach Jerusalem. Die waren Vertriebene, die waren Sklaven, die waren Heimatlose, wie so oft in ihrer Geschichte. Und warum? Weil sie eben wegen ihrer Sündhaftigkeit rausgeschmissen worden sind. Genau so letztendlich ist es auch heute der Zustand. Alle sind aus dem Paradies mehr oder weniger rausgeschmissen worden. Und unterwegs, das ist nicht unsere Heimat hier, das ist eine Zwischenstation. Und bei den Juden, die kamen dann nach Jerusalem, es war alles kaputt, ihr Tempel zerstört, Jerusalem zerstört. Und in den Psalmen liest man auch oft tröstende Worte, dass die Leute Trost fanden im Tempel, bei Gott. In Jerusalem, das ist eine Heimat, das ist ihr Zufluchtort, da ist Gott, da wohnt Gott im Tempel. Das war ganz was wichtig und das war weg. Und jetzt sind sie schon wieder verzweifelt. Sie sind zwar zu Hause in Jerusalem, aber es ist nur ein Trümmerfeld. Und sie sind schon wieder am Hadern und am Verzweifeln, weil es geht nichts voran, da ist nichts mehr. Jetzt ist man zwar froh, wieder zu Hause zu sein, aber das Zuhause ist nicht mehr. Und Gott tröstet sie. Ich will euch trösten wie eine Mutter. Vielleicht hat von euch der eine oder andere noch Erinnerung, wie Mütter trösten, die einen auf den Arm nehmen, liebkosen, an sich drücken. Ja, wie wichtig das auch für kleine Kinder ist, das zu erfahren, zu spüren. Und er will trösten wie eine Mutter tröstet. An Jerusalem. Und dann sagt er weiter, davor spricht er schon, ja, will ich denn einer Gebärenden das Becken verschließen? Quasi, jetzt habt halt Geduld, es ist am Werden, so quasi das Neue wird schon. Aber ihr müsst Geduld haben. Aber ich tröste euch auf dem Weg dahin. Und genau die Situation befinden wir uns auf dem Weg ins neue Jerusalem. Und wir müssen da durch Schmerzen gehen, wir müssen durch Leid gehen, leider. Und auch wenn wir uns das wünschen würden, Weltfrieden, Beendigung der Pandemie, alle Krankheiten zu besiegen, Gerechtigkeit, ich kann euch eins sagen, es wird nicht klappen. Es wird nicht klappen. Natürlich sind wir als Christen berufen, da unser Bestes zu geben, ja, weil es aus Liebe heraus geschehen soll, dass wir auch für Gerechtigkeit sorgen, für Frieden sorgen und Hilfe anbieten, wo Not ist. Weil an der Liebe sollte sie erkennen, hat Jesus gesagt. Das Gebot gebe ich euch, liebt einander. Das ist korrekt. Nur die Welt wird vergehen. Das ist Fakt. Das steht so im Wort. Es wird die Welt am Ende, wird sie zusammengerollt wie ein alter Mantel. Und dann heißt es, siehe, ich mache alles neu. Da wird kein Haus renoviert, sondern da wird abgerissen und neu aufgebaut. Also so schön wie der Gedanke ist und worauf auch viele Menschen, aber oft sind es halt leider auch keine Christen, nehme ich mal an, die die Welt retten wollen, Klimawandel und vor Krankheiten und alles. Ich muss euch sagen, es klappt nicht. Es wird nicht klappen, es wird noch schlimmer werden. Es wird schlimmer werden. Wann, das wissen wir nicht. Das weiß keiner. Manche Christen sehen auch jetzt in der Pandemie schon, dass die Endzeit näher rückt. Jesus kommt bald wieder. Kann sein. Vielleicht kommt er morgen, übermorgen, weiß es nicht. Aber es wird bis zum Ende hin noch schlimmer werden. Aber da dürfen wir eben uns freuen darüber, dass wir getröstet sind von unserem Gott. dass er der Tröster ist, dass er da ist, dass er uns beisteht, dass er sein Wort einhält. Und wir werden, sofern wir an Christus glauben, weil er uns gerecht gemacht hat durch sein Kreuzestod, werden wir im neuen Jerusalem dabei sein. Und alleine das zu wissen, ist schon so ein Trost. Lasst uns durchhalten, lasst uns ermutigen, lasst uns auferbauen, helfen, Trost zusprechen, wo es notwendig ist. Auch Ermahnung gehört dazu. Das gehört auch manchmal dazu. Aber dazu sind wir berufen. Und ich möchte euch noch zum Abschluss den schönen Psalm 23 mitgeben. Das ist auch ein schöner Trostpsalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder Fragen stellen. Wir antworten dir gerne. Gott segne dich.